Hi, heute gehen wir mal ein bisschen ins Detail und schauen uns die Strukturen, die politischen Strukturen Kölns im 12. Jahrhundert an. Oder einfacher ausgedrückt, wem gehört eigentlich die Stadt? Das ist nicht nur ein Lied von den Brinks, sondern auch eine berechtigte Frage fürs Mittelalter. Das und vieles mehr direkt nach dem Intro. Doch zu Beginn möchte ich noch zwei kleine organisatorische Sachen sagen. Auch wenn ich auf Social Media so auftrete, ich bin kein Stadtführer. Ich nutze dieses Stilmittel des kurzen Geschichtenerzählens in meinen Videos, um euch eben die Geschichte Kölns auch auf kürzere Weise veranschaulichen zu können in den sozialen Medien. Aber jetzt kommt es. Wenn ihr wirklich mal eine Stadtführung live in echt machen wollt, also nicht digital per GPS geführter App wie bei VoiceMap, wo ich ja eine Führung durch das römische Köln, aber wenn ihr einen wirklichen echt haben wollt, dann habt ihr die Gelegenheit im April 2024, besser gesagt zwischen dem 5. und dem 7. April 2024, weil dann ist wieder der Entdecke Kölntag. Ich weiß noch nicht genau, an welchen Tagen und wie viel Uhr ich das machen werde. Ich weiß noch gar nicht, welche Tour ich machen werde, weil das muss ich mir glücklicherweise frei noch also ausdenken, wohin ich gehen möchte. Aber so viel sei gesagt, wenn du mal wirklich eine Führung mit mir machen willst, zum allerersten Mal mache ich das in meinem Leben. Übrigens, dann 5. bis 7. April ist ein Zeitfenster, wo das passieren wird. Ich werde mich da nochmal mit Köln Tourismus, dem Veranstalter dieses Entdecke-Köln-Tages, dann nochmal im neuen Jahr kurz schließen, wann genau die Termine sein werden. Und dann werde ich es euch auch hier im Podcast natürlich verkünden. Zweite Sache, und ich weiß, zu viele Call to Actions sind immer schlecht, aber ich muss es einfach anbringen. Viele sagen mir halt immer in E-Mails so, hey, ich habe leider kein Social Media, möchte ich nicht so wirklich. Instagram, Facebook, und was heißt viele? Es ist dieses typische Influencer-Sprech, viele haben mich geschrieben, aber ich meine, einige haben das von euch geschrieben. Und das kann ich verstehen. Was aber bestimmt jeder von euch hat, ich gehe mal davon aus, dass 90% von euch das haben, ist WhatsApp. Und WhatsApp hat neuerdings dieses neue Feature der Kanäle oder wie das genau heißt, das könnt ihr finden in dem Bereich, wo ihr früher WhatsApp-Statusse oder Statusse einsehen konntet. Da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, gewissen Kanälen zu folgen, dem 1. FC Köln sicherlich, den Zeitungen der Stadt Köln bestimmt auch, aber auch mir, dem Eine Geschichte des Stadt Köln Podcast. Schaut doch mal rein, wenn ihr wollt. Den Link dazu packe ich euch mal in die Shownotes. Und so, und jetzt nach einem langen Intro rein in die Materie, in die Geschichte Kölns. Wem gehört also die Stadt? Das ist im 12. Jahrhundert und auch für das kommende 13. Jahrhundert die Frage, die sich innerhalb Kölns stellen sollte und kaum einen der Beteiligten zufrieden stellte. Hier möchte ich einen Ausblick und eine Übersicht für das 12. Jahrhundert geben. Hier manifestiert sich vieles, was die folgenden Jahrhunderte die Stadt politisch prägen sollte. Institutionen, Vereinigungen, Ämter und so weiter. Eine Warnung aber vorweg. Den genauen Zustand des politischen Systems im 12. Jahrhundert in Köln lässt sich mit den vorhandenen historischen Quellen schwer festlegen. Vieles von den Anfängen, also das liegt im Dunkeln. Die genauen Ursprünge von Ämtern oder Institutionen sind daher unklar und dann plötzlich tauchen sie in historischen Quellen, also Urkunden beispielsweise, wie selbstverständlich auf, ab einem gewissen Zeitpunkt, als ob sie schon immer da waren, einfach weil entsprechende historische Belege erst ab einem gewissen Zeitpunkt einsetzten. Sobald sie aber auftauchen in den historischen Quellen, muss uns klar sein, dass sie nicht ab dem Moment erst existieren, sondern wohl schon eine weitere Weile existiert haben müssen. Doch trotz dieser ganzen Hürden, die ich euch jetzt gerade hier erläutert habe, steht fest inzwischen, dass wir hier im 12. Jahrhundert ein wirklich ausgefeiltes und eng vernetztes politisches System in der Stadt vorfinden können. Das kam natürlich nicht, wie gesagt, plötzlich über Nacht und war ein Ergebnis einer langen Entwicklung, die uns aber im genauen Verlauf unbekannt bleibt. Fest steht, dass wir hierbei langwierige Entwicklungen der Institutionen sehen können. Dabei stand die politische Verfasstheit der Stadt nie lange in Stein gemeißelt. Wer was wie zu sagen hatte, war einem beständigen Wandel unterzogen. Oft auch eindeutige Kompetenzzuweisungen sind hier oft nicht immer deutlich zu erkennen. Nebenseitige Konkurrenz von Institutionen oder Akteuren sind nicht selten. Ein prominentes Beispiel hatten wir in den letzten Folgen bereits, zum Beispiel, wer entscheidet, wer in die Stadt einziehen darf. Der Erzbischof als oberster Stadtherr oder die Stadtbevölkerung selbst mit ihren reichen Einwohnern als Entscheidungsträger, die sprichwörtlich am Tor stehen können und den Eintritt verwehren können. Dröseln wir das doch mal auf, und zwar mit dem offensichtlichsten, nämlich erstmal der erzbischöflichen Macht. Trotz aller Entwicklungen, die wir in den letzten Folgen behandelt haben, steht weiterhin im gesamten 12. Jahrhundert ohne jede Frage nur einer an der Spitze: der amtierende Kölner Erzbischof. Daran rütteln ja nicht mal die Kölnerinnen und Kölner in ihrem Bestreben nach mehr politischer Beteiligung. Man möchte erstmal nur mehr mitreden und mehr respektiert werden. Eine Revolution oder ein Sturz des Erzbischofs als Stadtherrn verfolgt bisher niemand. Die Machtbefugnis bezog der Erzbischof von den beiden höchsten politischen wie geistlichen Instanzen seiner Zeit, dem Kaiser, dem Herrscher des Reiches und dem Papst, dem Oberhaupt der Kirche. Damit hatte der Erzbischof ein sehr solides Mandat von geistlicher und weltlicher Macht. Neben der geistlichen Autorität besaß der Erzbischof damit weitere, uns bereits aus früheren Folgen bekannten Rechte und Befugnisse als oberster Stadtherr Kölns. Er durfte den Handel besteuern, Gebühren für Märkte erheben, Märkte überhaupt selbstständig ausrichten und sogar eigene Münzen prägen lassen. Die Hauptsäule seiner Macht innerhalb der Stadt bestand jedoch in seiner Funktion die weltliche Hochgerichtbarkeit, sprich selbst ohne Rücksprache mit dem Kaiser Todesurteile fällen zu dürfen. Das sorgte wirklich dafür, dass er trotz aller Tendenzen und jüngsten Entwicklungen weiterhin die mächtigste Figur in diesem komplizierten Machtsystem der Stadt war, ebenfalls auf dem Papier. Nur der Erzbischof war als oberster weltlicher Richter in der Lage, in Köln über Fälle zu urteilen, die Mord, Sexualdelikte, Körperverletzung, Raub und Brandstiftung beinhalteten. Damit einherging eine weitere große Aufgabe: die sogenannten Hörigkeitsklagen. Was das war, hat da jemand nicht gut zuhören können, so wie ich leider manchmal? Nein, die meisten Kölnerinnen und Kölner waren zum größten Teil in jener Zeit nicht freie Bürger. Fast jeder Mensch war in einem gewissen Sinne unfrei. Selbst ein Herzog oder Bischof hatte ja noch irgendwen über sich wie ein König oder einen Papst. Diese Grade der Unfreiheit, also der Ausprägung dieser Unfreiheit, war nichts Neues im Mittelalter. In der Antike war dies bereits so. Warum sollte das im Mittelalter nicht anders sein? Die Menschen dieser Zeit hatten also meist irgendeinen Grad der Unfreiheit. Das klingt manchmal schlimmer, aber also es klingt. Ein Ministerialer, ein Dienstmann im Dienste des Erzbischofs, war zwar unfrei und an seinen Herrn, dem Erzbischof, rechtlich gebunden, konnte aber aufgrund der Privilegien und Einkünfte ein materiell gutes und auch später mächtiges Leben bestreiten, mitsamt schickem Steinhaus in guter Lage innerhalb der Stadt und hoher gesellschaftlicher Stellung, das er auch an seine Kinder weitervererben konnte. Dann konnte man zwar ein freier Bauer sein, wow, rechtlich frei und ja, frei in allem, was man so tun konnte in dem damaligen Maßstäben, aber ja, hattest du als freier Bauer trotzdem schlechte Ernten, mehrere Male in Folge, ja, dann konnte das wirklich schon deinen Tod bedeuten oder deinen wirtschaftlichen Ruin zumindest. Aber aufgrund dieser Tatsache, dass die meisten Menschen nicht frei waren, sondern jemanden hörig waren, also untertan waren, war dies ein mächtiges Amt für den Kölner Erzbischof, das er über Klagen in solchen Verhältnissen zwischen Herrn und Untergebenen entscheiden durfte. Ja, zum Beispiel, wenn derjenige Untertane entflohen war oder seiner Arbeit nicht nachkam, die ihm auferlegt worden war vom Lehnsherrn. Ja, und diesem Hochgericht saß der Erzbischof eben als Vorsitzender vor, und das war durchaus damit ein sehr mächtiges Amt. Stadtluft macht frei, das ist eine häufige Fehleinschätzung über das Mittelalter. Und so verrückt wie es klingen mag, die meisten Menschen wollten auch nicht frei sein. Der Begriff war hierbei nicht durchweg positiv besetzt, wie heutzutage der Freiheitsbegriff für uns ist. Denn Freiheit bedeutet in diesem Fall, dass man keinen Schutz mehr genoss oder besser gesagt, dass man selber dafür verantwortlich ist. Ein Rechtsstaat, wie wir ihn heute kennen, den gab es so gesehen nicht. Man war eigentlich besser daran gelegen, irgendwen zu haben, der mächtig war und auch ein paar Jungs hatte, die dieses Recht durchsetzen könnte. Also, wer nämlich dann hörig oder gar unfrei war, der hatte zwar, ja, dooferweise einen Herrn über sich, dem er Abgaben schuldete und so weiter, aber er hatte jemanden, der einem im Falle des Falles geschworen hatte, auch zu schützen. Denn das ist hier nicht Sklave und Besitzer, diese Beziehung. Unfreie Menschen stehen in einer beiderseitigen Wechselbeziehung zu ihrem Herrn. Der Nutzen mag für den Herrn vielleicht größer gewesen sein als für den unfreien Untertan, aber wie gesagt, auch der Herr hatte Verpflichtungen gegenüber seinen Untertanen, wie zum Beispiel eben dessen Schutz oder Vertretung vor Gericht, also das Eintreten für seinen Untertan vor Gericht. Das ist der bedeutende, wirklich bedeutende Unterschied zur Antike, wo ein Sklave gar nichts davon hatte, einen Herrn zu haben, der ihn wie einen Gegenstand behandeln durfte und ihn ja, misshandeln und töten durfte sogar, weil er ja eben nur ein Eigentumsgegenstand war. Die Hochgerichtsbarkeit war damit ein mächtiges Instrument des Erzbischofs als weltlicher Herrscher bei der Ausübung seiner Stadtherrschaft. Dieser erstreckte sich über die gesamte Stadt sowie auch die Vororte, die direkt vor der Stadt lagen, die 1106 und dann auch noch zusätzlich im Jahr 1180 eingemeindet werden sollten. Dass dieses hohe Gericht die gesamte Stadt umfasste, erwähne ich nicht zufällig, denn andere Gerichte und Institutionen in Köln waren durchaus in ihrer Zuständigkeit geografisch klar eingegrenzt und nicht für das gesamte Stadtgebiet zuständig, aber dazu gleich mehr, kann nämlich etwas verwirrend sein. Wir hatten es bereits in einer früheren Folge besprochen. Wie kann es sein, dass ein Erzbischof dem Hochgericht vorsteht, das ja Todesurteile vollstrecken, also oder urteilen kann? Ein geweihter Priester darf doch kein Blut sehen. Dafür, aber auch aus dem Grund, dass der Kölner Erzbischof oft auch mal nicht in der Stadt zugegen ist, als Reichsfürst und als Erzbischof über das große Bistumsgebiet ist er ja oft unterwegs. Ja, dafür gab es das Amt des Burggrafen. Den Burggrafen hatten wir ja bereits mal in einer früheren Folge angesprochen, daher nur eine kleine Auffrischung unseres Wissens. Der Burggraf kam aus dem Hochadel und führte in Vertretung des Erzbischofs das Hochgericht in Köln. Wir können davon ausgehen, dass der Erzbischof noch zu Beginn des 11. Jahrhunderts, so also das Jahrtausend herum, noch frei verfügen konnte, wen er mit diesem Amt des Burggrafen betraute, weil es ist ja immerhin sind Stellvertreter. Ab dem Jahr 1166 ist das Amt des Kölner Burggrafen jedoch als erbliches Lehen vergeben worden. Da hatte wohl Geldprobleme der damalige Erzbischof und dann hat das einfach mal verkauft, auf dauerhafte Weise an eine Familie. Aber was heißt das als erbliches Lehen? Das Burggrafenamt wird innerhalb einer einzigen Familie stets weiter vererbt an die nächste Generation oder an die nächsten, als nächste Familienmitglied. In diesem Fall an die Herren von Arenberg, einem hohen Adelsgeschlecht aus der Eifel mit zahlreichen Besitzungen an der Ahr und in der Eifel. Das Amt des Kölner Burggrafen sollten sie für rund 100 Jahre bekleiden. Erst im Jahr 1279 verkaufte das Adelsgeschlecht das Amt zurück an den Kölner Erzbischof und von da an konnte er auch wieder frei dieses Amt verfügen. Stellt euch nun mal vor, ihr wärt der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln und könntet nicht euren eigenen Pressesprecher erwählen oder sowas, weil das irgendein Vorgänger mal verpfändet hat. Ja. Die Ursprünge des Hochgerichtes liegt in fränkischer Zeit, als Köln als Teil des Kölngaus in einem königlichen Bezirk lag, dem einem vom König ernannter Graf vorstand. In der Mitte des 10. Jahrhunderts war die Stadt Köln jedoch als Rechtsbezirk aus diesem Gau herausgelöst worden. Seitdem waren ja die Erzbischöfe unmittelbar die Stadtherren. Auch hier die freundliche Erinnerung: mit Burg wurde in dieser Zeit nicht die klassische Ritterburg auf einem Hügel mit Mauer und Bergfried gemeint, vielmehr galt Burg als Bezeichnung für eine befestigte Ortschaft. Viele Städte in Deutschland, aber auch in anderen Teilen Europas tragen ja noch Burg als Wortteil mit sich, wie Hamburg, Oldenburg oder auch Edinburgh. Ich kann nicht aussprechen, die schottische Hauptstadt halt. So fungierte der Burggraf in Köln als Richter, sprach Urteile, führte Aufsicht bei richterlichen Zweikämpfen und ja, das gab es auch. Dafür gab es direkt angrenzend am Domhof einen eigenen Kampfplatz für. Hallo an die Fans von Game of Thrones. Der Burggraf diente aber auch als Militärführer für den Erzbischof, als General quasi, und hatte sogar das mächtige politische Mittel in der Hand, dass er sogar die Acht gegen Straftäter aussprechen konnte. Und damit wurde nicht eine Zahl nach der 7 oder vor der 9 auf die jeweilige Person geschmissen, sondern nein, wir reden hier von einer Ächtung. Und wer geächtet war, war aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Ein jeder war im Umkehrschluss dazu aufgefordert, diesen Geächteten dann zu fangen und dem zuständigen Richter vorzuführen. Die Gerichtsverhandlung dieses Hochgerichts fanden im Domhof statt, also da, wo heute so ungefähr der Roncalliplatz liegt, mit römisch-germanischem Museum und Domhotel, oder direkt im benachbarten erzbischöflichen Palast, wenn der Erzbischof selbst den Vorsitz führte oder es vielleicht regnete. Jetzt mögt ihr denken, dunkles Mittelalter, jeden Tag rollten da die Köpfe. Nein, also die Gerichtsverhandlungen dieses Hochgerichtes fanden nur dreimal im Jahr statt, an einem Montag. Der erste Montag nach dem 6. Januar, also dem Dreikönigsfest, dem Montag nach dem Osterfest, das ist natürlich dann, wie gesagt, variabel, und dem Montag nach dem 24. Juni, wo das Johannesfest gefeiert wurde. Wurde jemand zu Tode verurteilt in diesem Hochgericht durch einen Urteilsspruch durch den Burggrafen, wurde dieser nicht wie jedem Klischeefilm über das Mittelalter direkt auf dem Marktplatz, also dem Altermarkt oder sogar noch auf dem Domhof hingerichtet. Nein, der zu Tode Verurteilte wurde aus dem Gefängnis, genannt Hacht, wie auch der Bezirk um den Dom herum selbst genannt wurde, herausgeführt. Als er aus diesem Gefängnis dann rauskam, was direkt am Dom lag, wurde der Todgeweihte mit seinem Rücken gegen den sogenannten blauen Stein vor dem Gerichtsgebäude gestoßen. Das war ein Ding, das in vielen Städten oder Orten zu finden war, wo die Hochgerichtsbarkeit ausgeübt worden ist. So wie der Hammer beim Richter in so Anwaltsfilmen aus den USA oder sowas. Das ist einfach ein Ding gewesen. Und der Spruch ist zwar aus späterer Zeit in Köln, aber, also für das 12. Jahrhundert habe ich nicht verbrieft gefunden, aber angeblich sagte dann der Scharfrichter, nachdem er die Person dreimal gegen diesen blauen Stein geschmettert hat, also so gestoßen hat: Wir stüssen dich an dem blauen Stein, du Küstinger Vater und Mutter nit mi heim. Ich denke mal, dass ich das nicht übersetzen muss für euch, auch wenn es einen rheinischen Schlag hatte. Aber nochmal, ne, wir sind ja in einer Zeit, die durchweg dadurch geprägt ist, durch öffentliche Handlungen Sachen zu bezeugen. Schriftstücke in En Masse gab es nicht, und wenn, dann hätten sie sowieso nicht viele Leute lesen können. Deshalb so öffentliche Handlungen wie: Wenn jemand in der letzten Reihe hinten steht, irgendwo weit weg vom Dom, er sieht deutlich, wie der Scharfrichter die Person ins Schlewittchen nimmt und dann so dreimal gegen den Stein donnert. Dann weiß jeder Bescheid, was passiert. Weil hätte der Scharfrichter nur gerufen, derjenige ist zum Tode verurteilt, dann wäre das eine Szene wie in Leben des Brian, wo die letzte Reihe bei der Bergpredigt von Jesus nichts mehr hören kann. Nachdem das also geschehen war, dieses dreimal Stoßen im blauen Stein, wurde der Todgeweihte außerhalb der ummauerten Stadt geführt. Und dort, ja meistens im Süden der Stadt, also irgendwo auf der Bonner Straße, wurde ihm dann das Leben genommen. Später wurde es dann auch das Feld im Westen der Stadt, was wir heute als Melaten kennen. Doch auch dem Burggrafen war eine Hilfe zugeteilt. Als dessen Stellvertreter war der sogenannte Greve, also der Untergraf, eingeteilt, zugestellt quasi. Und um es nicht noch kompliziert zu machen, obwohl es das ist, der Greve wiederum wurde vom Burggrafen ernannt, war meist ein freier Bürger der Stadt und kam im Unterschied zum Burggrafen eben nicht aus dem Hochadel. Also hier hatte schon der Erzbischof, obwohl das eigentlich seine Beamten waren, er hatte schon beim Untergrafen, diesem Greve, gar nicht mehr so wirklich die Entscheidungsmacht. Nun waren es nicht nur diese paar Männer, die den Willen des Erzbischofs in der Stadt durchsetzten, das wäre auch ein bisschen zu wenig gewesen für eine Stadt wie Köln. Der Erzbischof griff dafür auf einen Personalpool zurück, nämlich den der Ministerialen. Diese Ministerialen, ursprünglich ja Knechte, Diener des Erzbischofs, erledigten jetzt im 12. Jahrhundert viele Verwaltungsaufgaben in der Stadt, wie die Organisation eines Gehöfts, die Aufsicht über die Ausübung eines bestimmten Rechts in der Stadt, wie beispielsweise während eines Markttages, dann wurde da geguckt, dass die Gebühren richtig gezahlt werden, die Gewichte richtig sind und so weiter. Und wir wissen, dass zumindest seit dem 11. Jahrhundert diese Ministerialen, wie vorher schon aufgeführt, unfreie Menschen waren. Aber warum setzte der Erzbischof für so wichtige Aufgaben auf unfreie Personen und nicht auf die Adligen, die ja der Kölner Erzbischof en masse in seinem Herrschaftsbereich hatte als Untertan? Erinnert ihr euch noch daran, wie die Ottonen, die Herrscherdynastie, die eben das Heilige Römische Reich zwischen 919 und 1024 beherrscht hatten, für ihren Herrschaftsaufbau auf Bischöfe und Äbte gesetzt hatten? Ähnliche Gründe bewegten auch Bischöfe bei ihrer weltlichen Herrschaftssicherung vor Ort, was die Ministerialen, also diese unfreien Untertanen, anging. Ein Unfreier war vom Rechtsstatus her sehr viel enger an seinen Herrn gebunden, in dem Fall an den Kölner Erzbischof. Ein Adliger hatte das Federrecht, konnte zum Kaiser rennen, wenn er mit dem Erzbischof nicht zufrieden war oder mit seinem Aufgebot militärisch im schlimmsten Fall sich sogar wehren gegen den Willen des Erzbischofs. Mit diesen Mitteln konnte ein Adliger sich auch Liegenschaften und Güter des Erzbischofs dauerhaft einverleiben, wenn er dazu in der Lage war. Ein Unfreier war dazu rechtlich nicht mal ansatzweise zu in der Lage und vor allem auch wirtschaftlich meist nicht. Und in der letzten Folge habt ihr erfahren, was die Erzbischöfe jener Zeit umtrieb. Man wollte das eigene Herrschaftsgebiet ausbauen und verdichten, Stichwort Territorialisierung. Aus den oben genannten Gründen, es waren also diese unfreien Dienstmann ideal für diese Art der Arbeit. Besonders Friedrich I., also unser Erzbischof Friedrich I., hatte in seiner militärischen Auseinandersetzung mit Kaiser Heinrich V. vor allem auf Ministeriale gesetzt, um genug Soldaten zu haben, um gegen den Kaiser zu kämpfen, da in dem Bürgerkrieg, in den Aufstand, den er ja angeführt hatte. Ministeriale konnten also beides sein, Verwalter, aber auch Soldaten in Kriegszeiten oder beides gleichzeitig. Also, ich weiß, das klingt alles etwas kompliziert hin und wieder, aber wichtig für euch zum Mitschreiben: Ministeriale, der Burggraf, der Greve und auch der gleich behandelte Stadtvogt sind Ämter, die direkt dem Erzbischof unterstehen. Bei direkten Auseinandersetzungen zwischen dem Erzbischof und den reichen Einwohnern der Stadt um die Ausübung der Macht in der Stadt könnt ihr euch daher denken, auf wessen Seite diese Amtsinhaber meist waren. Richtig, sie waren auf Seite des Erzbischofs, denn diese Ämter dienten primär dazu, die erzbischöfliche Herrschaft in der Stadt auszuüben und zu bewahren. Und zu zwei weiteren, die das auch taten, kommen wir nach einer kurzen Atempause. Der Stadtvogt ist für mich schwer zu greifen. Ich muss wohl hier noch was recherchieren, auch wenn diese Folge bereits in der englischen Fassung schon lange draußen war. Wir sind auf jeden Fall, also ihr und ich, sind schon diesem Stadtvogt begegnet, nämlich im Jahr 1074, als er, der Stadtvogt, umbenannt, nicht mit Namen bekannt, recht erfolglos in der ersten Phase des Aufstands gegen Anno II. Agierte. Es waren ja der Stadtvogt und seine Waffenknechte, also die Ministerialen des Erzbischofs, gewesen, die es nicht vermocht hatten, diese wütenden jungen Männer aus der Händler- und Kaufleuteschicht auseinanderzutreiben. Im Gegenteil, sie hatten sich eine blutige Nase gegen diese Jungs geholt und hatten sich zurückziehen müssen. Der damalige Amtsinhaber hatte damit den Aufstand nicht im Keim erstickt, sondern im Gegenteil, er hatte ihn eskaliert und es kam zu den weiteren blutigen Ereignissen, die in der zeitweisen Flucht von Anno II. Aus Köln endete. Der Stadtvogt war ebenfalls direkt vom Erzbischof ernannt worden und diente in diesem Amt sein ganzes Leben lang. Auch er diente als Richter innerhalb der Stadt, vor allem über Dinge vor Gericht, die nicht so schlimme Strafen nach sich zogen, wie Streitigkeiten über Geld unter anderem. War der Burggraf nicht in der Stadt, konnte er, der Stadtvogt, ebenfalls dem Hochgericht als Richter vorstehen, aber auch nur dann, also Erzbischof und Burggraf mussten aus der Stadt sein. Dennoch scheint der Stadtvogt nicht oft in der Stadt gewesen zu sein. Als Leiter des Hofes des Erzbischofs von Köln reiste der Stadtvogt meist mit dem Erzbischof durch das Erzstift, also dem weltlichen Herrschaftsgebiet des Kölner Erzbistums, umher und auch auf sonstigen Reisen. Hier ist der Stadtvogt ein gutes Beispiel dafür, dass auch ein Unfreier es zu Reichtum und Macht bringen konnten. Denn ja, der Stadtvogt war ein eben jener Ministerialer, ein Dienstmann des Erzbischofes und damit wie alle Ministerialen zu jener Zeit unfrei. Das unterscheidet ihn deutlich vom Burggrafen, der immerhin aus dem Hochadel kam. Auch das Amt des Kölner Stadtvogts wurde im Laufe des 12. Jahrhunderts erblich und blieb bis ins 14. Jahrhundert in dem Besitz einer einzigen Familie. Auch für den Stadtvogt gab es einen Stellvertreter, um es noch kompliziert zu machen, der sogenannte Untervogt. Genau wie der Greve, also der Untergraf, kam der jeweilige Amtsinhaber aus der Kölner Bürgerschaft und besaß das Bürgerrecht im Gegensatz zu seinem unfreien Vorgesetzten. So, das war kompliziert, finde ich auch. Ich versuche mal so ein Schaubild zusammenzustellen, wo ihr genau sehen könnt, so, ne, so ein Verfassungssystemblatt. Aber denkt dran, dieses System ist fluide und auch wirklich nicht komplett voneinander abgegrenzt. Wir dürfen also politische Systeme in dieser Zeit nicht so fest und institutionell vor allem sehen, wie sie es heutzutage sind. Aber ja, machen wir einfach erstmal weiter. Hier müssen wir jetzt an dieser Stelle, wenn wir über die Herrschaft im mittelalterlichen oder dem mittelalterlichen Köln des 12. Jahrhunderts reden, müssen wir über Pfarrkirchen reden. Das mag euch verwundern, denn was hat eine Pfarrkirche mit politischer Herrschaft zu tun? Nun, ja, Köln hat ein echt interessantes System auf lokaler Ebene. Also Köln sollte wirklich außergewöhnlich sein, was das System von Pfarrkirchen angeht. Vor allem macht sich das darin bemerkbar, dass ab dem Jahr 1300 es nicht eine oder zwei Pfarrkirchen gab in Köln, sondern ganze 19 Stück. Und ja, ich rede von einem Gebiet, was die heutige Altstadt Nord und Altstadt Süd abdeckt. Ja, jetzt könnte man sagen, gut, Köln ist halt die größte Stadt des Reiches, daher hat sie 19 Pfarrkirchen. Aber das geht nicht ganz auf. Denn andere Städte wie Nürnberg oder Augsburg im Spätmittelalter, die gleich groß oder sogar größer werden als Köln, hatten viel, viel weniger. Augsburg beispielsweise hatte nur 5 Pfarrkirchen und Nürnberg mit seinen 40.000 Einwohnern, damit fast genauso groß wie Köln, im Jahr 1525 hatte da nur 2 Pfarrkirchen. Wieso gab es also überhaupt Pfarrkirchen? Also Kirchen für das einfache Volk der Stadt in Köln. Gab es nicht schon genug geistliche Orte, wo Gottesdienste stattfanden, wie Klöster zum Beispiel, St. Gerion, St. Pantaleon, St. Severin, St. Ursula und wie sie nicht alle heißen? Daher sollten wir kurz schauen, was macht eigentlich eine Pfarrei oder eine Pfarrkirche? In einer Pfarrkirche dient ein Trommelwirbel Pfarrer im Auftrag des Bischofs für die Seelsorge in seinem Pfarrbezirk. 3 Dinge machen dabei eine Pfarrei aus damals. Eine Pfarrkirche, ein dazugehöriges Vermögen oder Liegenschaften, wie eben eine Kirche oder andere Gebäude, und ein Kirchenvolk, das in einem geografisch abgesteckten Raum lebt, nämlich dem sogenannten Pfarrbezirk. Gibt's ja auch heute noch. Nun gut, könnte man sagen, das macht Sinn, aber dafür gab es doch eben, wie gesagt, die zahlreichen Klosterkirchen, die könnte man doch nehmen als Orte für Gottesdienste, fürs gemeine Volk. Können die nicht da reingehen? Wieso müssen wir jetzt nochmal extra 19 einzelne Pfarrkirchen bauen? Ganze 19? Fangen wir nochmal von vorne an, was das Christentum in Köln angeht. Keine Sorge, ist ein Schnelldurchlauf durch die Geschichte. Wir können davon ausgehen, dass in der Spätantike und auch im Frühmittelalter der Bischof, damals war er nur ein Bischof und noch kein Erzbischof, der Bischof in Köln und seine Bischofskirche einst für das gesamte Stadtgebiet, aber auch für das Bistumsgebiet generell pfarrseelsorgisch zuständig war. Das bedeutete, alle, die einen Gottesdienst haben wollten, mussten entweder in den Vorgängerbau des alten Kölner Doms kommen, also dieser christlichen Gebäude in der Nordostecke des ehemals römischen Kölns. Oder man musste halt hoffen, dass irgendwann der Bischof mal vorbeigereist kam, um seelsorgerische Handlungen durchzuführen. Das wurde aber im Laufe der Zeit immer schwieriger, dies ganz alleine zu bewerkstelligen für einen einzigen Mann. Erinnert ihr euch noch an Erzbischof Gunther aus dem 9. Jahrhundert? Ja, ist schon eine Weile her in unserer Erzählung hier. Aber durch seine Güterumschreibung aus dem Jahr 866 wissen wir ja überhaupt erst, welche Kirchen es in Köln und sonst im Kölner Raum überhaupt gegeben hat. In genau dieser Urkunde erfahren wir beispielsweise von Stiftskirchen in Bonn und Xanten, in die de facto eine unabhängige Jurisdiktion erlaubt wird. Also das, was Pfarrseelsorge, Eigentumsrecht und Autonomie anging. Also von da an standen diese Klosterkirchen, diese Stiftskirchen in Bonn und Xanten nicht mehr unter direkter Herrschaft des Erzbischofs, sondern die dort lebenden Geistlichen konnten eine gewisse Autonomie und Selbstverwaltung ausüben. Das ist hier natürlich sehr vereinfacht dargestellt. Es war ein langer, schleichender Prozess, in dem dann neben der Bischofskirche auch die zahlreichen Klöster und Stifte die Pfarrseelsorge übernahmen, nämlich eben die Gottesdienste fürs allgemeine Volk übernahmen. Also, so. Im 11. Jahrhundert gingen die Kölnerinnen und Kölner noch in die Klosterkirchen meist, aber ab dem 10. und 11. Jahrhundert begann dann eine neue Entwicklung. Ebenfalls sehr langsam und nicht an allen Orten gleichzeitig einsetzend. Die Klosterkirchen und Stifte in Rückbesinnung auf das monastische Prinzip zogen sich immer mehr und mehr aus der direkten Pfarrseelsorge zurück, also aus dem Kontakt mit der direkt umliegenden Welt. Wir besprechen hier einen jahrhundertelangen Prozess, der hier im 12. Jahrhundert an dem Punkt angelangt ist, dass überall gefühlt im Stadtbild gerade neue Pfarrkirchen erbaut oder geschaffen werden. Ich lehne mich hier als eigentlich ursprünglichen Neuzeithistoriker mal weit aus dem Fenster und stelle einige Thesen auf. Falls die völlig bescheuert sind, dann schreibt mir eine E-Mail und korrigiert mich. Ich meine das aber ernst, wie gesagt, was ich hier sehe. Die Klöster und Stifte der Stadt möchten sich wieder, meiner Meinung nach, verstärkt dem strengen klösterlichen Leben verschreiben und sich aus dem Alltag der normalen, also nicht geistlichen Menschen zurückziehen. Andererseits besteht beim Kirchenvolk, die zum Gottesdienst sich regelmäßig versammelt, ein immer höherer Bedarf an mehr Seelsorge, weil wir leben im 12. Jahrhundert einer Zeit, einer Phase, in der die einfachen Menschen selbst von unten, nicht von oben oktroyiert, sondern von unten her eine tiefe Volksfrömmigkeit entwickelten und eben dieses Bedürfnis erfüllt sehen wollten. Aber gleichzeitig ziehen sich die Klöster zurück, weil da nur noch die reichen Hochadligen leben und sagen, wir haben keine Lust auf so niedrige Dienste wie das normale Volk mit Gottesdiensten zu bespaßen. Nicht nur einmal alle paar Wochen oder gar Monate soll ein Gottesdienst stattfinden, wie es bis dahin oft der Fall war. Auf dem Land kam vielleicht mal einmal im Jahr ein Priester vorbei, der nicht mal richtig Latein konnte. Nein, man möchte nun genauso oft, also man möchte jetzt so oft wie es geht, einen Gottesdienst haben. Gerne jeden Sonntag. Und auch zu jedem Feiertag natürlich. Auch zu den lokalen Gedenktagen der Heiligen möchte man das. Der Priester bzw. dann der Pfarrer sollte dann auch bitte gut Latein können und nicht nur alles auswendig oder noch schlimmer falsch aufsagen können. Und bitte, ja, er soll sich bitte komplett auf seinen Job konzentrieren. Soll heißen, er soll zölibatär leben, damit er sich ganz und gar seiner Gemeinde widmen kann. Also er soll nicht heiraten und keine Kinder kriegen. Das sind also zwei gegensätzliche Interessen. Also das Kirchenvolk will mehr Kontakt mit der Kirche. Oder mit dem Glauben besser gesagt. Die Klöster und Stifte, die das bisher gemacht haben, wollen aber weniger Kontakt mit dem Kirchenvolk. Sie wollen sich lieber in ihre eigene geistliche Welt und ins Gebet und des Studiums zurückziehen. Die hohe Zahl der Pfarrkirchen lässt sich daher wohl so erklären, dass diese direkt in nächster Nachbarschaft oder teils direkt angebauten in den bereits existierenden Klöstern entstehen, als direkte Entlastung für die Klöster, die keine Lust mehr auf die Pfarrseelsorge hatten. Manchmal scheinen Pfarrkirchen aber auch direkt durch bürgerschaftliche Initiative errichtet worden zu sein, wie eben Klein St. Martin am Heumarkt. Hier geht man davon aus, wenn auch nicht endgültig gesichert, dass es die reichen Kaufleute der Gegend waren, die hier sich selbst eine Pfarrkirche bauen ließen in direkter Nachbarschaft zu St. Maria im Kapitol. Für Leute, die viel mit der Straßenbahn fahren, den Turm von Klein St. Martin könnt ihr immer noch an der Haltestelle vom Heumarkt sehen, da fährt die Straßenbahn schlängelnd dran vorbei. Ich rede immer so gerne in diesem Podcast von der Stadt Köln, als wäre es eine gesamte politische Einheit, was ja auch irgendwie aus heutiger Sicht Sinn macht. Die Frage, die aber hierbei berechtigt ist, gab es institutionell gesehen eigentlich die Stadt Köln als Körperschaft? Ja, und hier wird es kompliziert. Denn eigentlich gibt es nur wenig, was von sich behaupten kann, für die ganze Stadt zu sprechen jederzeit. Das ist zum einen natürlich der Erzbischof als Stadtherr, logisch, der Mann, der die ganze Stadt regiert. Dessen Macht er sich aber immer mehr teilen muss mit der Stadtelite, der bürgerlichen Stadtelite. Dann noch das dem Erzbischof unterstellte Hochgericht, das aber nur dreimal mehr zusammentrat, aber eben auch zuständig für das gesamte Stadtgebiet war, mitsamt Burggrafen, Stadtvogt und dem Schöffenkollegium. Das war es dann aber auch erst einmal. Nur diese Institutionen bzw. Ämter und Personen konnten für sich in Anspruch nehmen, die gesamte Stadt vertreten zu können. Ansonsten war die Stadt äußerst dezentral organisiert. Das alltägliche politische Leben der meisten Menschen vor Ort spielte sich in den sogenannten Sondergemeinden ab. Was sind denn Sondergemeinden? Auch hier, mein Lieblingswort dieser Folge, wird's kompliziert. Die Forschung nennt dies Kirchspiele, Pfarrbezirke oder eben Sondergemeinden. Letzteres vor allem im 19. Jahrhundert, wo man nicht so der Kirche den Rang geben wollte, wie man es heutzutage tut, hat man dies auf Sondergemeinden reduziert, das Wort. Ich werde den Begriff aber trotzdem verwenden, damit es nicht Verwirrungen gibt zwischen dem geistlichen Pfarrbezirk und dem politischen Pfarrbezirk. Ich erkläre euch das jetzt weiter und dann wird es vielleicht auch klar werden, warum ich lieber auf Sondergemeinden verweise. Sondergemeinden sind quasi Unterbezirke der Stadt, die sich in ihrer geografischen Ausdehnung erstmalig, zumindest was die Römerstadtfläche angeht, an den jeweiligen Kirchspielen orientieren. Und was ist ein Kirchspiel? Das ist der Bereich, den eine Pfarre unterhält. Die Sondergemeinden und die ersten Kirchspiele in Köln, vor allem denen innerhalb der immer noch bestehenden römischen Stadtmauern, sind hierbei, wie gesagt, deckungsgleich. Ich wiederhole mich. Das macht aus der damaligen Logik durchaus Sinn, denn es bestand zu der Zeit, wie auch übrigens bis 22. Jahrhundert hinein, ein Pfarrzwang. Das ist so ähnlich wie vor einiger Zeit noch der bestehende Schornsteinfegerzwang. Du hattest für deinen Stadtteil oder Bezirk einen fest zugewiesenen Schornsteinfeger. Zwar kannst du den heutzutage frei wählen, aber wer macht das schon? Ich bleibe auch lieber bei unserem Stadtviertel Schornsteinfeger oder wie man das nennt. Ja, genauso müsst ihr es auch mit dem Pfarrbezirk sehen. Das bedeutete also, man konnte nur in seiner Pfarre, in dessen Bezirk man wohnte, in dessen Kirchspiel man wohnte, bestimmte Arten der Seelsorge empfangen. Das hatte natürlich auch ganz machtpolitische und innerkirchliche Gründe, nicht auszudenken, dass jemand aus dem eigenen Kirchspiel in einen benachbarten Kirchspiel heiratete. Das würde ja bedeuten, weniger Gebühren bei Trauung oder Taufen hinnehmen zu müssen. Tja, auch ich musste für unsere kirchliche Hochzeit, heutzutage geht das, musste ich eine Genehmigung haben von meiner hiesigen Pfarrei, mit der ich aber ehrlich gesagt keinen Bezug hatte, ja, um in der Pfarrei meiner Kindheit heiraten zu können. Ist aber jetzt auch zu privat, machen wir weiter. So treffen sich die Leute während ihres gesamten Lebens in ihrem Kirchspiel, also in dem Bezirk ihrer Pfarrgemeinde, in ihrer Pfarrkirche, zum regelmäßigen Gottesdienst und zu Prozessionen, zu Taufen und Beerdigung. Also dieser Pfarrzwang erzeugte ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Das Bewusstsein der Menschen, die in ihrem jeweiligen Kirchspiel lebten und dadurch Identifikation eben fanden, sollte daher nicht unterschätzt werden. Mit dem Erzbischof oder dem Burggrafen, geschweige denn mit dem Hochgericht, die wenigen gesamtstädtischen Elemente Kölns zu der Zeit, bekam der normale Mensch zu Lebzeiten kaum zu Gesicht oder kam kaum in Kontakt mit denen. Vielleicht sah man den Erzbischof mal aus weiter Entfernung, sollte man zufällig am Gerichtstag am Dom vorbeilaufen. Dass man also eher von dem geprägt ist in jener Zeit, was vor einem vor der direkten Haustüre begegnet, also im Fädel, also dass das einem eher begegnet als das, was übergeordnet in irgendeiner großen Kathedrale irgendwo anders in irgendeinem Palast oder abgeschirmten Gerichtshof stattfindet, leuchtet doch ein, oder? So ist es nur folgerichtig, dass sich auch die bürgerlichen und kommunalen Entwicklungen entlang dieser alltäglichen Lebenswirklichkeiten aus den lokalen Kirchspielen, also Pfarrbezirken, herausgebildet haben. So nannte man sich in dieser Zeit dann oft einen Bürger nicht von Köln, sondern einen Bürger von Klein-St. Martin, also der Pfarrkirche im Mittelalter, für die Menschen des nahe heutigen Heumarktes. Was mir wichtig ist, ihr sollt diese Kölner Sondergemeinden nicht mit dem Wort und dem Wert eines heutigen urbanen Stadtteils verwechseln. Sondergemeinden waren eigene, unabhängige Bezirke und konnten durchaus, vor allem aus rechtlicher Sicht, völlig verschieden sein zu direkt angrenzenden anderen Sondergemeinden. Sie waren auch weitgehend selbstverwaltend. Eine Sondergemeinde bildete quasi eine eigene Community mit eigenen Vorgaben, Institutionen und Gerichten innerhalb der Stadt als quasi eigenes Bundesland von Köln, um es mal wirklich ganz banal platt auszudrücken. Auch wenn die Sondergemeinden meist deckungsgleich mit den Pfarrbezirken waren, waren aber beide Institutionen, deshalb möchte ich beim Wort Sondergemeinde bleiben, die Pfarrer auf der einen Seite und die Sondergemeinde, die zwar die gleichen geografischen Grenzen hatte wie die Pfarre. Aber beides war strikt voneinander getrennt. Pfarre ist das geistliche Ding, die Sondergemeinde ist das weltliche, bürgerliche Element in diesem Viertel. Ich hoffe, ihr kommt mit mir. Strukturfolgen, wo ich sowas erkläre mit politischen Systemen und Verfasstheiten und sowas, das sind immer die komplizierten Folgen. Und ja, es ist immer eine Herausforderung, das darzustellen. Aber um nochmal es klarer zu machen, der Pfarrer kümmerte sich um die geistige Seelsorge. Die Sondergemeinde wiederum, die sich zwar dem Namen nach ihrer Pfarrkirche benannte, also die Sondergemeinde von Klein St. Martin, wenn du in der Nähe des Heumarktes wohntest, regelte weltliche Angelegenheiten, weitestgehend die niedere Gerichtsbarkeit. Und was das bedeutet? Nun, niedere Gerichtsbarkeit umfasste so Dinge wie Zivilfälle, Rügen und freiwillige Gerichtsverfahren, wenn zwei Parteien innerhalb dieser Sondergemeinde alltägliche Streitereien hatten, wie zum Beispiel, der wirft seinen Pappmüll in meine Mülltonne und so weiter. Das ist jetzt nicht ernst gemeint, aber um solche Streitigkeiten geht es. Diese dezentrale Struktur der Sondergemeinden prägte Köln noch lange. Selbst der Stadtrat, der im Laufe des 13. Jahrhunderts entsteht und dann die politische Bühne der Stadt als gesamtstädtische Institution ja eben einnimmt, mühte sich lange noch an der Macht der einzelnen Sondergemeinden ab, die auf ihre Autonomie vor Ort in ihren jeweiligen Bezirken bestanden. Innerhalb der Römerstadt, also dem Bereich, den die Römer einst festgelegt hatten mit ihrer römischen Stadtmauer, gab es 5 Sondergemeinden. 4 davon waren nach den jeweiligen dominierenden Pfarrkirchen benannt, wie St. Columba. Das war die Pfarrkirche für all jene, die nahe der Hohe Straße. Die 5. Sondergemeinde ist so ein Zwischending. Sie war nach St. Aposteln benannt, die zwar eine Klosterkirche war, aber mit zusätzlichen Pfarrrechten ausgestattet war, also noch oldschool ein Kloster mit Pfarrrechten. Und sie lag teilweise mit ihrem Gebiet auf römischen Territorium, also ehemals römischen Territorium, nämlich dem westlichen Teil der Stadt, aber auch in dem neu eingemeindeten Teil um St. Aposteln herum, das 1106 dazugekommen war. Und findet ihr das auch kompliziert? Ja, was glaubt ihr, wie es mir geht, euch das so zu erläutern hier? Belassen wir es daher dabei. Niederich, die einst nördliche Vorstadt Kölns mit dem heutigen Eigelstein und Kunibertsviertel, und Oversburg im Süden, so um die Pfarrkirche, also heutige Pfarrkirche, damals war es noch ein Kloster, St. Georg herum, zwischen Severinsviertel und der Altstadt, bilden jeweils eine eigene Sondergemeinde, ignorierten dabei aber die bestehenden Kirchspielgrenzen, also Pfarrbezirksgrenzen, die es in ihrem Viertel gab mit ihren jeweiligen Pfarrkirchen und so weiter. Wie waren die Sondergemeinden organisiert? An der Spitze jeder Sondergemeinde, also bei Klein St. Martin oder Columba, standen 2 Meister oder Bürgermeister. Wichtig, genau zu hören, das sind nicht die Bürgermeister der Stadt Köln, sondern nur die Bürgermeister ihrer jeweiligen Sondergemeinde, also wie beispielsweise die Bürgermeister vom Bezirk Klein St. Martin. Diese Bürgermeister standen der Sondergemeinde für ein Jahr vor. War die Amtszeit vorbei, wurden diese beiden Bürgermeister abgelöst durch ein neues Paar und wurden dann Teil des Amtleutekollegiums ihrer Sondergemeinde. Dieses Seniorengremium, dieses Amtleutekollegium, fungierte als Richtergremium und als Entscheidungsgremium, quasi als der Vorstand der Sondergemeinde. Hier im 12. Jahrhundert sind diese Amtleutekollegien bereits wie eine richtige Genossenschaft organisiert. Man hat gemeinsame Versammlungen, Essen, Abstimmungen, Veranstaltungen etc. Und so geschah es auch, dass in allen Sondergemeinden innerhalb der Stadt solche Strukturen entstanden. Zwar ist hierbei nicht eine synchrone Entwicklung in allen Teilen der Stadt zu erkennen, in jeweiligen Sondergemeinden. Manche Sondergemeinden nahmen früher Form und Umfang an, wie gerade beschrieben, manche etwas später. Aber so kam es, dass zum Zeitpunkt, zur Mitte des 12. Jahrhunderts, es bereits 9 Sondergemeinden gab. Wohntest du nahe des Heumarktes, warst du in der Sondergemeinde von St. Aposteln. Wohnst du nahe der heutigen Hochstraße, dann war St. Columba deine Sondergemeinde und Pfarrkirche und so weiter. Jede Sondergemeinde hat eine Art zentrale Anlaufstelle oder besser gesagt ein Versammlungshaus. Heutzutage könnte man Bezirksrathaus sagen, aber bleiben wir bei Versammlungshaus. Und diese Versammlungshäuser, also so ein solches Versammlungshaus nannte man damals das Geburhaus. Zu diesem Haus kommen wir gleich an anderer Stelle nochmal. Geburhaus, wenn ihr Niederländisch könnt, könnt ihr es vielleicht ableiten, heißt einfach Nachbarschaftshaus. Was die Entwicklung der Sondergemeinden sicherlich vorangetrieben hatte, waren die Ereignisse der Jahre 1106 und 1114 gewesen, als mit Heinrich V. zweimal ein äußerer Feind die Stadt angegriffen hatte. Ein kaiserliches Heer abzuwehren, das brauchte Organisation und Schlagkraft innerhalb einer Stadtgemeinde. Wo setzen wir wann wie welche Leute ein, um die Mauer zu verteidigen? Wer bringt Proviant, Wasser und Feuerholz zur Mauer? Wer organisiert die Schichten? Weil wir können ja nicht alle gleichzeitig auf der Mauer stehen, dann muss der Kaiser ja nur warten, bis wir müde sind und alle einpennen. Nee, das muss man regeln, dass die einen schlafen, die anderen auf der Mauer sind, die anderen vielleicht für Nachschub sorgen. All das ist nötig, um militärisch erfolgreich zu sein bei einer Stadtverteidigung. Leider liegt die genaue militärische Kommandostruktur in dieser Zeit im Dunkeln. Wenn aber ein Angriff erfolgte auf die Stadt von außen, wie es 1106 und 1114 geschah, dann wurden am Dom die Sturmglocken geläutet, die in der ganzen Stadt zu hören waren. Alle wehrpflichtigen Männer mussten sich daraufhin sofort bewaffnen und rüsten und sich sodann sofort zum jeweiligen Geburhaus, also ihrem Versammlungshaus ihrer Sondergemeinde, versammeln. Wer übrigens wehrpflichtig war, das ist mal ein Thema für eine ganz andere Folge, aber von dort aus wurde die jeweilige Verteidigung an zugewiesene Mauerabschnitte koordiniert. Und dies werden die Sondergemeinden fürs 12. Jahrhundert erfolgreich geleistet haben, denn, wir wissen ja, Heinrich V. gelang es beide Male nicht, die Stadt zu erobern oder einzunehmen. Und auch weitere Angriffe auf die Stadt in diesem Jahrhundert würden keinen Erfolg haben, so wie alle weiteren Angriffe bis zum Jahr 1794. In Friedenszeiten organisierten ebenfalls die Sondergemeinden in ihren jeweiligen zugewiesenen Mauerabschnitten den Patrouillengang auf der Mauer und den Türmen. Auch hier waren die wehrpflichtigen Männer der Stadt in der Pflicht. Denn, jetzt kommt es, die typische mittelalterliche Stadtwache, wie wir sie aus Filmen und Serien oder gar PC-Spielen wie einem Elder Scrolls kennen, das gab es nicht. Es waren die wehrpflichtigen Bürger der Stadt, die dies leisten mussten. Natürlich nicht die ganze Zeit, immerhin mussten sie ja auch arbeiten und einem Gewerbe oder einem Beruf nachgehen, um zum Lebenserhalt, aber hin und wieder war man selbst dann an der Reihe, seinen Dienst zur Verteidigung der Stadt in Friedenszeiten zu leisten. Auch die Bewaffnung und Rüstung stellte man selbst. Der normale Bürger trug einen Brustpanzer, Harnisch und einen Helm aus Eisen, als Waffe diente meist ein Spieß, also eine Art Speer. Reichere Bürger konnten sich Schlachtrosse, Ritterrüstung mitsamt Schild, Schwert, Lanze und was das Budget noch so hergab, ausrüsten. Man sollte die Sondergemeinden also wirklich daher nicht unterschätzen, auch wirtschaftlich boten sie so einiges. Jeder, der es sich leisten konnte, versuchte von der dortigen Gemeindeversammlung gewählt zu werden, um dann Bürgermeister zu werden und letztendlich dann nach Ablauf der einjährigen Amtszeit in dieses Seniorengremium, diesem Amtleutekollegium seiner Sondergemeinde zu kommen, denn Sondergemeinden kauften mitunter mit ihrem Vermögen gemeinschaftlich Liegenschaften, die sie dann an Händler verpachteten oder an andere Menschen zur Miete gaben. Die daraus erfolgenden Erträge und Gewinne wurden natürlich innerhalb der Führungsgremium, also dem Amtleutekollegium der Sondergemeinden, ausgeschüttet, quasi wie so eine jährliche Dividende. Sehr lukrativ. Ich kann es nicht verübeln, dass Männer natürlich versuchten, da reinzukommen. Bei aller Kompliziertheit bei diesem Thema, wichtig ist, der einzelne Mensch sah weitestgehend seine Sondergemeinde und Pfarre als das Maßgebliche in seinem Alltag. Was sich im Nachbarbezirk abspielte, das war von geringerem Interesse. Natürlich nicht von gar keinem Interesse, aber geringerem Interesse. Die Sondergemeinden sind dennoch ein sehr wichtiger Schritt hin zu einem gemeinschaftlichen Denken als Stadtgemeinde, als bürgerliche Stadtgemeinde. Die Einwohnerinnen und Einwohner Kölns drücken in der Ausformung und der Gestaltung der Sondergemeinden ihren Willen aus, sich politisch zusammenzutun und genossenschaftlich zusammenzuarbeiten. Also ebenfalls, was eine gewisse Schicht betrifft. Erst lokal in ihrer jeweiligen Sondergemeinde vor Ort, aber auch bald würde der Gedanke kommen, sollten nicht alle Sondergemeinden hin und wieder mal zusammenarbeiten? 1106 hatte man dies bereits getan, 1114 ebenso und 1119 nochmals. Dennoch, die Vereinigung hin zu einer einheitlichen bürgerlichen Stadtgemeinde, wie es dann eben der spätere Stadtrat sein sollte, den es hier in unserer Erzählung noch gar nicht gibt, Anfang des 12. Jahrhunderts, das war noch lange nicht erreicht. Der Weg dorthin würde spannend bleiben. Glaubt mir. Wie äußerte sich die Arbeit der Sondergemeinde im Alltag der Menschen denn? Ein Beispiel dafür waren die Schreinskarten oder später die Schreinsbücher. Schauen wir uns das doch mal genauer an nach einer kurzen Pause. Jetzt könnte ich euch natürlich erzählen, was ein Schreinsbuch oder eine Schreinskarte ist, aber hier würde ich mal was Neues wagen, stilistisch gesehen. In eine ganz reguläre Folge nehme ich mal einen O-Ton eines Experten einfügen, denn ich hatte kurz vor dieser Aufnahme die Gelegenheit, ein wenig im historischen Archiv der Stadt Köln und dem dazugehörigen Rheinischen Bilderarchiv ein wenig zu stöbern. Dabei ist auch dieses spontane kleine Interview mit dem dortigen Archivar Dr. Max Plassmann entstanden. Hören wir doch mal kurz rein. Ich sitze hier gerade mit Dr. Max Plassmann aus dem Historischen Archiv der Stadt Köln und wir schieben hier gerade einen kleinen Einschub in diese Folge hinein, nämlich über Schreinsbücher. Guten Tag, ich freue mich, dass Sie hier sind.
Hallo.
Für jemanden, der wirklich keine Ahnung hat, was sind Schreinsbücher? Wie könnte man das beschreiben?
Ganz knapp, Schreinsbücher sind Vorläufer der Grundbücher. Man schreibt in ihnen auf, hauptsächlich Grundstücksgeschäfte. Ich habe ein Haus gekauft, das steht nun in einem Schreinsbuch. Wenn es zu Streit darüber kommt, wem das Haus gehört, kann ich das Schreinsbuch holen und beweisen, ich habe es gekauft. Und ich muss nicht, wir bewegen uns im Mittelalter, 12. Jahrhundert, mein Schwert zücken und meinen Besitz mit Gewalt verteidigen.
Die Frage ist ja, warum fängt man überhaupt mit solchen Büchern an? Warum hat es das vorher nicht gegeben? Und warum fängt man jetzt genau im 12. Jahrhundert nachweislich jedenfalls damit an?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, denn wir wissen nicht, wer es erfunden hat. Aber es liegt auf der Hand, dass es einen großen Vorteil hat, wichtige rechtserhebliche Tatsachen schriftlich zu fixieren und, das ist das Wichtige, diese Schriftstücke nicht irgendwo zu verwahren, sondern gesichert in Kisten, zu denen der Zugang geregelt war. Das heißt, ich habe ein Beweismittel, und mit dem ich im Streitfall mich friedlich einigen kann. Das ist eine große Innovation im 12. Jahrhundert in Köln. Warum in Köln? Kann man darüber streiten, weil Köln die wichtigste Stadt im Universum ist, weil die Kölner so schlau waren. Man weiß es nicht genau, aber sie hatten die Idee, jedenfalls außerhalb Italiens sehr früh, dass es doch viel besser ist, schriftlich etwas zu fixieren und sich dann friedlich zu einigen, als sich zu schlagen. Das ist der Beginn auch der Entwicklung einer modernen Bürgergesellschaft, wie wir sie heute haben, mit ihrem Rechtsstaat.
Ja, es ist ganz wichtig, auch seinen eigenen Mietvertrag ja auch heutzutage immer griffbereit zu halten, um dann vielleicht gegen Vermieter selbstbewusst in Streitfällen auftreten zu können. Und haben Sie gesagt, dass die Kölner einer der ersten waren außerhalb Italiens, die damit angefangen haben? Gibt es dann auch Besonderheiten bei diesen Kölner Schreinsbüchern?
Ja, also besonders ist natürlich sowieso, dass es sie gibt. Es gibt noch einige Spezialfälle. Der wichtigste ist sicherlich das sogenannte Judenschreinsbuch aus dem 13. Jahrhundert, das extrem altes hebräisches Schriftmaterial enthält im weltlichen Kontext. Das ist fast weltweit singulär. Die starke jüdische Gemeinde in Köln hat gesehen, dass es sinnvoll ist, Schreinsbücher zu nutzen und haben eben einen eigenen Nutzungsweg gefunden, indem sie ihre Kaufverträge und so weiter, die sie zuvor auf Hebräisch geschlossen hatten, zu den christlichen Amtleuten brachten, die aus der hebräischen Form eine lateinische machten, mit der man eben auch vor einem christlichen Gericht beweisen konnten und das eingetragen haben. Und das ist dann nochmal eine zusätzliche Besonderheit, denn es belegt das christlich-jüdische Zusammenleben in dieser Zeit doch recht eindrücklich im Alltag.
Und wenn jetzt jemand mal, der hier gerade zuhört, so ein Schreinsbuch sehen will, wie kann er das machen?
Er schreibt eine Mail ans Historische Archiv der Stadt Köln und sagt, ich möchte Schreinsbuch sowieso einsehen, und dann kriegt das in den Lesesaal bestellt, wenn der Zustand des Buches es zulässt, und er kann es hier einsehen. Wir sind ein öffentliches Archiv, ein Bürgerarchiv, das jeder Mann und jeder Frau Zugang zu den Quellen der Geschichte bieten will.
Also, ihr habt es gehört, schreibt eine E-Mail und schaut es euch selber an. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Plassmann.
Gerne.
Ach, das war doch schön, oder? Das sollten wir öfters machen, wenn wir die Gelegenheit dazu bekommen, so kleine O-Töne reinzuschneiden. Liebe Leute, die Folge ist jetzt schon ziemlich, ziemlich lang. Ich würde jetzt noch mit dem Thema der Schreinskarten bzw. der Schreinsbücher noch das Thema beenden und dann den restlichen Teil dieser Folge, den ich aufgeschrieben habe, weil ich schaue hier gerade, ich bin schon bei einer Stunde, das ist viel zu lang, würde ich sagen, dass wir sowas wie das Schöffenkollegium oder auch, dass wir das in die nächste Folge packen, denn die nächste Folge war eine Folge, die ich geskriptet habe, als ich krank war und damit gar nicht mal so viel aufgeschrieben hatte. Das wird zwar dann ein bisschen gekünstelt dazukommen quasi, dass wir einen Teil dieser Folge in die nächste packen und dann mit einem ganz anderen Thema fortfahren, nämlich wieder eine Art Zeitzeugenbericht. Aber ich finde, das wäre, glaube ich, das Beste für uns alle, damit diese Folge nicht zu lang wird und die nächste nicht zu kurz. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Also beenden wir jetzt das Thema der Schreinsbücher. Die jeweilige Truhe, in der die Schreinskarte lag, befand sich in der jeweiligen Sondergemeinde und zwar in dem bereits erwähnten Geburhaus der Sondergemeinde, dem Haus, in dem die Sondergemeinde ihre Zentrale hatte und auch das Amtleutekollegium sich drin versammelte. Denn jede Sondergemeinde, wie gesagt, unterhielt für ihren Bezirk jeweils eigene Schreinsbücher. Beschrieben wurden die Einträge darin zumeist im 12. Jahrhundert noch auf wirklich riesigen Pergamentbögen. Ich habe die live, also eine davon live im Stadtarchiv gesehen. Das war wirklich, ich dachte, das wäre die Tischplatte, aber es war einfach nur der Kartondeckel dieser Urkunde. Und ja, auch diese könnt ihr euch wirklich live im Archiv anschauen. Fast über 900 Jahre alt. Das ist äußerst beeindruckend. Also ich, der überhaupt kein Archivar bin, ich fand das super interessant, das zu sehen. Ja, was wurde denn in so einer Schreinskarte festgehalten? Wie bereits erwähnt, vor allem Rechtsgeschäfte. Wer kauft oder verkauft ein Haus? Mietverträge waren dort drin aufgeführt, Pachtverträge, Bürgerschaftslisten, Eheverträge, Schenkungen. Und generell kam alles darin vor, was den Alltag zwischen Menschen in irgendeiner Weise regeln oder rechtlich festhalten sollte. Das heißt aber nicht, dass alles hier drin festgehalten wurde oder musste. Eine Verpflichtung, ein Rechtsgeschäft in einem Schreinsbuch einzutragen, gab es nicht, so wie wir heutzutage für vereinsrechtliche Sachen immer zum Notar rennen müssen. Ach, ziemlich nervig, aber notwendig. Nun gut, was soll aber das Besondere daran sein? Menschen, die Rechtsgeschäfte festhalten, na und, ist doch kein großes Ding. Bedenkt aber, wer hatte denn bisher Schriftstücke angefertigt? Richtig, Könige, Kaiser und vor allem der Klerus. Letzterer insbesondere, da nur diese des Lesens und Schreibens allgemein mächtig waren. Das änderte sich nun aber im 12. Jahrhundert. Hier wird nicht mehr über die normalen Leute geschrieben, sondern vor allem von normalen Leuten. Bisher hatten wir vor allem durch Chroniken oder durch Berichte von Priestern oder Mönchen von den Kölnerinnen und Kölnern erfahren. Erinnert euch daran, wie Lampert von Hersfeld in seiner Chronik die Kölner Aufständischen im Jahr 1074 durchweg schlecht geredet hat. Denn als Mitglied des Klerus stand er natürlich auf Seiten von Erzbischof Anno II. Daher sind diese Schreinsbücher, diese quasi hochmittelalterlichen Liegenschaftsverzeichnisse, wie bereits von Herrn Dr. Plassmann schon erläutert, eine deutliche Bereicherung für die Erforschung der Kölner Stadtgeschichte. Sie geben einen erstmaligen, detaillierten Blick in die damalige nicht-klerikale, nicht-adlige Lebenswelt in der, in Anführungszeichen, normalen Menschen. Interessant ist auch hierbei, dass die Etablierung dieser Schreinsbücher in Köln von der Chronologie her sehr unterschiedlich waren. Denn wie bereits angeklungen, jede Sondergemeinde betrieb ihre eigenen Schreinsbücher. Die ersten Schreinsbücher kamen so um 1135 in den Bezirken der Sondergemeinde von St. Laurenz, Klein St. Martin und der im Jahr 1106 eingemeindeten Vorstadt Niederich auf. Die Sondergemeinde von St. Laurenz umfasste unter anderem ein Gebiet, was das jüdische Viertel, Bereiche östlich der heutigen Hohe Straße und den Standort des heutigen Rathauses umfasste. Die Sondergemeinde Klein St. Martin umfasste weitestgehend die direkte Umgebung des Heumarktes, wie schon bereits öfters erwähnt. Bei den übrigen später insgesamt 11 Sondergemeinden zu dieser Zeit im 12. Jahrhundert setzt die Etablierung von Schreinsbüchern aber erst später ein. Warum? Das wissen wir nicht. Aber von manchen Sondergemeinden sind die Schreinsbücher für das 12. Jahrhundert leider gänzlich nicht überliefert oder vielleicht setzte hierbei eben auch die Aufzeichnung solcher viel, viel später ein. Was wir aber historisch früh belegt haben, und das Ding habe ich auch live gesehen im Archiv glücklicherweise, ist das Schreinsbuch für die jüdische Gemeinde. Das Besondere hierbei ist, es wurde nicht, wie man vielleicht denken könnte, in einem Geburhaus im jüdischen Viertel oder vielleicht sogar in der Synagoge selbst mitten im jüdischen Viertel aufbewahrt, sondern in der christlichen Pfarrkirche von St. Laurenz, was sich in direkter Nachbarschaft des mittelalterlichen Judenviertels befand. Quasi auf der anderen Straßenseite der Straße unter Goldschmied, also der heutigen Straße unter Goldschmied. Diesen Schreinsbüchern verdanken wir auch, neben den archäologischen Erkenntnissen und historischen Schriftstücken, dass sich Juden besonders hier im Pfarrbezirk von St. Laurenz niederließen, eben dort, wo einst das Prätorium, der römische Statthalterpalast, gestanden hatte. So, sehr gerne hätte ich jetzt noch über das sogenannte Schöffenkollegium gesprochen. Das sind aber hier bei mir allein 6 Seiten Skript. Das möchte ich jetzt nicht mehr ausführen oder vortragen. Deshalb, auch wenn es keine schöne Lösung ist, sondern eher unsauber ist, weil dann die nächste Folge ein bisschen durcheinander ist, das Schöffenkollegium packen wir in die nächste Folge. Dann reden wir über einen berühmten Abt, der in Deutz gelebt hat und dort prägend war. Dann erfahren wir leider auch von einem verheerenden Feuer in Deutz. Und, ja, die Kölner tun sich mal wieder besonders hervor als schlechte Gastgeber. Sie schmeißen den Kaiser an Weihnachten aus der Stadt. Freut euch darauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Am Ende dieser Folge gilt es mal wieder Danke zu sagen für eure Trinkgelder via PayPal an Sabine, eine andere Sabine und an Silvia. Vielen lieben Dank für eure Trinkgelder. So, damit haben wir die 1-Stunden-Marke, glaube ich, überschritten. Leider, ich will das eigentlich verhindern, höchstens 40 Minuten. Aber wenn man das gesamte politische System darstellen will, ist es schwer. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, ihr seht, mein Kopf ist Matsche. Vielleicht habe ich auch eine kleine Pause zwischendurch gemacht, weil es zu viel war, aber egal. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann seid ihr wirklich die Treuesten der Treuen. Vielen lieben Dank. Empfehlt mich weiter. Denkt dran, an den WhatsApp-Channel. Würde mich freuen, wenn ihr da beitreten würdet. Eben, das ist für all diejenigen, die keine Lust auf die klassischen Social-Media-Accounts haben, wie auf Instagram, Facebook, TikTok und wie sie ja sonst alle heißen. Da könnt ihr auch einfach schön draufgehen. Und das Schöne ist, diese WhatsApp-Channel, die nerven euch nicht. Ihr könnt nur sehen, ob da neue Nachrichten sind, wenn ihr aktiv auf diesen Bereich klickt in eurem WhatsApp-Status. Also es bimmelt jetzt nicht ständig das Handy, wenn ich irgendwas poste. Überlegt es euch doch mal, würde mich freuen. Kann auch zu einem sehr viel näheren und direkteren Austausch miteinander führen. Ja, es würde mich freuen und jetzt sollte ich besser aufhören zu reden, weil wir sind weit jenseits von Gut und Böse zeitlich gesehen. Also, empfehlt mich weiter, habt noch einen schönen Tag und martet Jod.